Hallo und herzlich willkommen, moin moin, hier bei Let's Talk Science. Und ich glaube, seit langem mal wieder eine Folge, wo wir uns in die Chemie begeben. Hatten wir schon mal ganz am Anfang und jetzt nach 2,5 Jahren heute wieder mit dir, Clemens.
Ja.
Ich kenne Clemens schon von verschiedenen Science-Shows und sogar vom Science-Show-Imagefilm. Darum geht es aber erst in der zweiten Folge. Heute gucken wir uns nämlich an, was du eigentlich machst.
Ja, vielen Dank für die Einladung hier zum Podcast. Ich freue mich sehr. Du hast das ja schon gerade gesagt. Ich beschäftige mich mit Zucker und in der Science Show bin ich mit Suki Zucker aufgetreten. Und jetzt in meiner Promotion beschäftige ich mich auch mit Zuckern und da halt mit speziellen Eigenschaften. Da können wir ja später nochmal drauf eingehen. Also ich bin am Institut für Organische Chemie oder Otto-Diels-Institut genannt. Da bin ich im Arbeitskreis von Frau Lindhorst und arbeite dort. Und in der Lehre, da beschäftige ich mich viel mit Übungen. Ich betreue die Praktika mit und solcherlei Dinge mache ich da.
Jetzt hast du ja gesagt, organische Chemie. Und wir hatten ja, meinte ich ja, schon einen Podcast. Das war nicht organische Chemie. Vielleicht magst du uns quasi, bevor wir reingehen in deine Forschung, erklären, was ist denn organische Chemie überhaupt? Was ist da?
Eine sehr gute Frage. Also man grenzt natürlich die Fachbereiche alle ein wenig zueinander ab. Mhm. Und so zumindest die Fachbereiche, die wir auch in Kiel haben, das sind die physikalische Chemie, die theoretische Chemie, die anorganische Chemie und die organische Chemie. Und es ist immer ein bisschen schwierig, genau zu sagen, was organische Chemie ist, weil diese Grenzen teilweise sehr fließend sind. Mhm. Generell kann man sowas sagen wie Anorganik beschäftigt sich, oder da ist sozusagen im Kern des Ganzen sind Metalle. Und in der organischen Chemie, da sind im Kern nicht-metallische Verbindungen. Und das ist so der grobe Unterschied dazwischen. Aber dann gibt es natürlich in den einzelnen Fachbereichen, wie in der organischen Chemie, nochmal ganz viele Unterfachkategorien. Und da gehört dann zum Beispiel auch die Zuckerchemie mit dazu.
Ja, okay. Also du hast hier in Kiel studiert, glaube ich.
Ja.
Ich erinnere mich richtig.
Genau.
Und hast dann gedacht, oh ja, nach dem Master, jetzt Forschung, das finde ich eigentlich gut, jetzt möchte ich gerne promovieren. Hast du dann von dir selbst aus Initiative ergriffen und gesagt, oh, das Thema, das würde ich gerne auch machen, oder wie war das so?
Also ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil meine Liebe für Chemie ist relativ spät gekommen. Mhm. Also nach der Schule wusste ich zum Beispiel jetzt nicht sofort, dass ich Chemie studieren möchte und habe auch noch nicht direkt angefangen, Chemie zu studieren.
Ja.
Ich habe erstmal ein bisschen im Arbeitsleben Erfahrungen gesammelt, habe ein bisschen gejobbt, aber ich habe recht regelmäßig gearbeitet als Licht-Tontechniker, als Kameramann und auch als Stagehand, um so ein bisschen Erfahrung im Arbeitsleben zu sammeln. Und dann war halt irgendwann so dieser Scheidepunkt erreicht, wo ich mich halt entscheiden musste, möchte ich eine Ausbildung in der Veranstaltungsbranche machen, da wurde mir eine Stelle als Kameramann angeboten, eine Ausbildungsstelle, oder möchte ich noch studieren? Und irgendwie habe ich mich noch nicht so ganz bereit fürs knallharte Arbeitsleben gefühlt, deswegen habe ich mich fürs Studium entschieden. Und dann wusste ich gar nicht so richtig, was ich machen soll. Also in der Schule habe ich mich eigentlich am meisten für Wirtschaft und Politik interessiert. Chemie hat da eher eine untergeordnete Rolle in meiner Faszination gespielt. Trotzdem habe ich mich dann entschieden, Chemie zu studieren. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Meine Freundin hat damals gesagt, mach doch Chemie. Und habe ich gedacht, naja, warum nicht? Kann man ja mal ausprobieren. Und entsprechend war mein Weg dann so ein bisschen, ja, also sehr kurvig, sage ich mal, in der Chemie. Also am Anfang war es halt viel durchhalten, sich viel Wissen aneignen, das andere vielleicht schon haben, was ich noch nicht hatte, weil ich halt, wie gesagt, mich in der Schule dafür noch nicht so besonders viel interessiert habe. Da habe ich dann im Bachelor sehr stark aufholen müssen und auch aufgeholt. Und irgendwann kam so dieser Klickpunkt im Studium. Also irgendwann, am Anfang war das alles unglaublich viel Arbeit und auch viel Frustration und auch immer so diese Frage, warum mache ich das eigentlich? Warum habe ich mich jetzt für Chemie entschieden und ziehe das durch? Aber irgendwann kam so der Punkt, wo ich ein Verständnis für Chemie entwickelt habe. Und das, man sagt dann ja immer so, dass das so dieser Klickpunkt oder so dieser Klick, dass man plötzlich weiß, wie das so funktioniert oder so ein grundlegendes Verständnis dafür kriegt. Man sagt immer Klickpunkt, eigentlich muss das wahrscheinlich eher so ein Klickjahr gewesen sein. Und trotzdem konnte ich mich ab da halt viel besser mit den Themen auseinandersetzen und habe dadurch viel Spaß entwickelt damit. Und man kann sich dann erklären, wie die Natur funktioniert. Man kann sich industrielle Prozesse erklären. Das hat mir viel Spaß gemacht. Das fand ich irgendwie faszinierend. Und zum Bachelor bin ich dann tatsächlich schon in die Zuckerchemie gegangen. Und im Master habe ich das Ganze dann weiter vertieft. Also auch im Kontext von biologischer Chemie habe ich das Ganze weiter intensiviert. Und das Ganze hat immer mehr Spaß gemacht und irgendwie war es für mich dann so ein logischer Schritt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte die Uni eigentlich noch gar nicht verlassen, sondern ich finde eigentlich das echt spannend, was für Wissen es gibt oder was man da alles erforschen und entdecken kann, und das wollte ich dann halt auch gerne in der Promotion weitermachen.
Wir haben ja hier natürlich viele DoktorandInnen, die zuhören, die kennen so ein paar Standardabläufe, wie man dann letztendlich seine Promotionsstelle bekommt. Viele StudentInnen kennen das nicht. Wir haben, glaube ich, jetzt inzwischen in der Historie so drei Wege kennengelernt. Einmal eine Stipendiumspromotionsstelle, einmal, dass man über die Uni angestellt wird, dann auch Lehre machen und promoviert. Und dann gibt es die Variante, die ich, glaube ich, bis jetzt nur von Verena kenne, die wirklich komplett frei ist. Heißt, sie arbeitet dafür, dass sie irgendwie trotzdem nebenbei promovieren kann. Mhm. Und wie ist es bei dir gewesen?
Also meine Promotion umfasst jetzt erstmal beides, also sowohl das wissenschaftliche Arbeiten als auch die Lehre. Und da bin ich eigentlich ganz froh drüber. Also wie in der Chemie, wir haben tatsächlich einige Landesstellen, also Stellen, die halt für die Lehre da sind, auf der man dann promovieren kann. Die Stellen werden natürlich einfach offiziell ausgeschrieben. Das heißt, immer wenn eine Stelle unbesetzt ist, dann, ich glaube, die liegen kurz ein paar Monate brach und dann werden sie neu ausgeschrieben. Und ich habe halt im Master schon so ein bisschen, aber eigentlich auch so aus Spaß, weil ich gerne für die Uni auch schon gearbeitet habe, habe ich viele HIVI-Positionen gemacht. Also unter anderem habe ich im Praktikum, also im organisch-chemischen Praktikum bei uns, habe ich über, ich glaube, 2 bis 3 Jahre habe ich die leitende HIVI-Funktion noch gemacht. Das heißt, sozusagen von der HIVI-Seite das Praktikum zu organisieren, sich darum zu kümmern. Und ich habe auch noch mit Uli Lüning die Experimentalvorlesung eine Zeit lang begleitet. Das war auch ganz lustig. Und die beiden Erfahrungen haben mir halt geholfen, dann sozusagen auch bei der Bewerbung dann herauszuarbeiten, dass ich mich auch für die Lehre begeistern kann, also für beides, für die Forschung und für die Lehre. Und ich glaube, das hilft einem dann, wenn man eine Promotionsstelle haben möchte und sich da halt offiziell darauf bewirbt, wenn man solche Erfahrungen mitbringt.
Ja, glaube ich auch. Jetzt haben wir erst erfahren, wie du so dahin gekommen bist. Mhm. Wie du deine Leidenschaft für die Chemie entdeckt hast. Und jetzt interessiert mich natürlich, wozu du promovierst. Also, wie gesagt, ich kenne Suki Zucker, aber das wird wahrscheinlich nur ein kleiner Teil deines Promotionsthemas auf populärwissenschaftliche Art und Weise für mich verständlich gewesen sein. Finde ich immer ganz schlüssig. Vielleicht magst du das nochmal mit erklären. Hey. Meinte ich ja vorhin schon mal so kurz. Es ist total unterschiedlich. In vielen MINT-Fächern läuft es ja so ab, dass tatsächlich nicht die Forschungsfrage im Raum steht, sondern irgendwie eine, oder schon eine Forschungsfrage im Raum steht, aber mehrere Leute zu dieser Forschungsfrage irgendwie arbeiten, ein Team da ist, häufig dann interdisziplinär und das große Ganze ergibt dann eventuell mal eine Teilantwort von der großen Frage. Ja. Anders vielleicht als in geisteswissenschaftlichen Fächern, wo eine Person sich eine Frage überlegt und diese dann irgendwie auch teilweise beantworten kann. Wie ist es bei dir und was bearbeitest du?
Also ich finde das ganz schön. Also das stimmt tatsächlich. Also ich würde mich auch so sehen, in meiner Arbeit baue ich quasi an einem Puzzlestein, der dann sozusagen das große Ganze ergänzen soll, dass man irgendwann mal sagen kann, okay, wir haben diesen Prozess verstanden. Also ich komme, wie gesagt, aus der Zuckerchemie und dieser Bereich, der umfasst die Glykochemie, aber auch die Glykobiologie. Für alle Leute, die jetzt vielleicht Suki Zucker noch nicht gesehen haben, denen ist vielleicht nicht ganz so geläufig, dass Zucker im Körper ziemlich ubiquitär sind. Also sie kommen überall vor. Die meisten kennen Zucker natürlich aus der Ernährung. Das heißt, als Energielieferant fürs Gehirn verwendet das Gehirn Traubenzucker oder Glucose. Aber Zucker kommen auch auf jeder Zelle vor. Das heißt, alle Zellen haben ihren eigenen kleinen Zuckermantel. Und der besteht halt aus ganz vielen verschiedenen Arten von Zuckern. Also da kann sowas wie Traubenzucker, Glucose eine Rolle spielen. N-Acetylglucosamin, da gibt es ganz viele verschiedene Arten von Zucker. Also mannigfaltige. Und mein Thema ist jetzt sozusagen, dass ich mich auf die Zucker selber konzentriere. Ich schaue mir diese einzelnen Zuckerbausteine an und schaue mir an, wie genau sind die eigentlich geformt, beziehungsweise wie kann ich ihre Form verändern. In der Chemie sind Moleküle nämlich gar nicht so starr, wie wir sie immer annehmen. Also zumindest habe ich das früher immer geglaubt. Wenn ich so im Chemieunterricht saß und ich habe mir solche Moleküle angeguckt, dann sahen die für mich, wenn man die an die Tafel gemalt hat oder so, dann sahen die immer sehr starr und unbeweglich aus. Tatsächlich ist da aber eine ganze Dynamik drin. Moleküle bewegen sich und die bewegen sich sehr gerne. Und auch Zucker können sich bewegen. Das heißt, Zucker, für alle, die denen das jetzt nicht mehr ganz so geläufig ist, vielleicht kennen ja noch einige so diese Linearform, wie man sie im Unterricht gehabt hat, mit diesem Tatütata als Merksatz. Aber Zucker, die bilden halt Ringform. Das heißt, diese Zucker sind ringförmige Moleküle und die haben sozusagen 6 Scharniere, an denen sie sich frei bewegen können. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, nehmen wir einfach mal im einfachsten Fall ein Gummiband. Und jetzt stellen wir uns ein Gummiband vor. Jetzt können wir zum Beispiel aus dem Gummiband auch eine 8 legen. Das heißt, wir können diesen Ring zu einer 8 formen. Und das ist sozusagen so dieses Kernelement. Ich versuche zu verstehen, wie Zucker sich bewegen können, welche unterschiedlichen Formen sie annehmen können und auch, wie ich sie dahingehend beeinflussen kann. Mhm. Denn diese Form ist auch in vielen biologischen Prozessen von Bedeutung. Zum Beispiel auch in der Chemie. Diese Form wurde gezeigt, dass sie zum Beispiel auch Reaktivitäten beeinflussen kann. Aber wir verstehen immer noch nicht so richtig, wann geht ein Zucker in welche Form über? Warum macht er das und was sind die Einflussfaktoren darauf?
Okay. Was kann man denn dann mit deinen Ergebnissen machen? Also wofür ist es quasi, weil du hast ja gesagt, man kann es dann in biologische...
Ich kann ja mal ein paar Beispiele, einfach mal so ein paar Beispiele aus der Natur geben. Also die meisten Zucker, die wir jetzt auf Zelloberflächen haben, die werden wahrscheinlich in einer sehr starren Form vorliegen. Es gibt aber auch welche, die halt flexibel sein können. Und so ein ganz gängiges Beispiel sind A-DNA und B-DNA. Also DNA kennen ja wahrscheinlich die meisten, diese schöne Doppelhelix. Und die, die halt physiologische Bedeutung hat und die meistens im Lebewesen auch vorkommt, ist die B-DNA. Und da ist das sozusagen so, alle können sich jetzt ja diese Doppelhelix vorstellen von der DNA. Es gibt diese Nukleobasen, die Moleküle, die die Information speichern, die stehen quasi senkrecht dazu. In der A-DNA, das ist jetzt B-DNA, also senkrecht zum Strang stehen die Nukleobasen, die Informationsträger der DNA, dieser Bauanleitung. Das ist jetzt B-DNA und in A-DNA ist das Ganze komprimierter. Da sind diese Nukleobasen, die eigentlich senkrecht in der B-DNA stehen, sind ein bisschen, ja, so nach oben oder unten so ein bisschen geschiftet, dass die sich halt besser komprimieren können. Und das Ganze ist möglich, weil der Zuckerring, der quasi das Rückgrat, also nicht der Zuckerring, aber das, der Zucker, der das Rückgrat der DNA bildet, seine Form verändert. Da ist ein fünfgliedriger Zuckerring diesmal drin, eine Desoxyribose. Vielleicht kennen einige noch Desmodis Desoxy aus dem Vortrag. Und die kann sozusagen durch die Form, also durch ihre Ringform, gestalten, ob es sozusagen in der A-DNA-Form vorliegt oder in der B-DNA-Form. Und das, was in der Natur vorliegt, ist B-DNA, aber wenn man DNA trocknet, dann kommt auch häufig zum Beispiel die A-DNA-Form raus. Und das ist halt möglich, weil dieser Zucker seine sogenannte Konformation verändert. Das ist diese Form, die die Moleküle annehmen können. Dieser Überbegriff Konformation, der sagt sozusagen, wie sich Moleküle im Raum orientieren können. Also, um das mal so für alle anschaulich zu machen, worum es wirklich geht, nehmt eure Hand, streckt sie einmal vor euch aus und guckt sie einfach an. So, und jetzt könnt ihr ja eure Finger bewegen. Und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen für Moleküle. Und dann macht das zum Beispiel auch einen Unterschied, wenn ich jetzt meine Hand ausstrecke oder wenn ich eine Faust balle. Ist ja eine ganz andere Form. Und damit kann das halt auch dann andere Funktionen annehmen. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Beispiel. In der Blutgerinnungskaskade, da gibt es im Körper einen Stoff, der heißt Heparin. Der ist aus Zucker, ist ein Polysaccharid, der ist aus Zuckern aufgebaut. Und der wirkt hemmend auf die Gerinnungskaskade. Und damit der binden kann, also wenn er halt hemmend wirken soll, dann bindet er an das sogenannte Antithrombin. Das ist dann halt das Protein, in dem er halt in dieser Blutgerinnungskaskade bindet, um sein Signal weiterzugeben oder die Information weiterzugeben. Mhm. Und damit das so binden kann in dieser Proteintasche, wie es halt bindet, muss ein Zucker sich verdrehen. Das heißt, er geht aus dieser eigentlich starren Form, die wir für Zucker kennen, geht er raus und bildet, wie beim Gummiband, so eine Art 8. Das nennen wir dann eine Skew-Boat-Konformation im Englischen. Aber es sieht halt einfach quasi aus wie so eine verdrillte 8. Aber das ist eben das Beispiel. Jetzt stellt man sich mal vor, man nimmt einen Handschuh und da passt die Hand wunderbar rein. Aber wenn ich eine Faust mache, passt sie halt nicht mehr rein. Das heißt, bestimmte Formen müssen angenommen werden vom Molekül, vom Zucker, damit halt eine Information übertragen werden kann. Und das sind zum Beispiel biologische Funktionen. Das wurde über 20 Jahre lange erforscht, ob das möglich sein kann, dass Zucker sich halt zu dieser Informationsweitergabe so verdrillen können, weil man halt, wie gesagt, bis dahin angenommen hat, dass diese Moleküle starr sind. Tatsächlich gibt es aber Zucker, die halt flexibel sind. Und jetzt kommt natürlich die Anschlussfrage. Warum macht ausgerechnet dieser Zucker jetzt Bewegung und andere Zucker nicht? Also warum kann der sich jetzt in seiner Form verändern, wenn andere Zucker starr bleiben? Und das ist die Unterscheidung. Also es ist jetzt nicht so, dass die sich riesengroß unterscheiden. Also wenn man Suki jetzt zum Beispiel vor Augen hat, sechsgliedriges Ringsystem, dann geht das um sowas, dass halt die eine funktionelle Gruppe 60 Grad zur anderen verschoben ist. Solche Sachen. Also sozusagen, dass beim einen Zucker ist die auf einer Position, auf einer ganz bestimmten. Und bei dem anderen Zucker ist die um 60 Grad verändert, also um 60 Grad quasi verschoben. Und das macht schon einen Unterschied. Das kann schon für die Konformation etwas ausmachen. Und plötzlich fängt das an, sich zu bewegen. Was sich vorher nicht bewegt hat, bewegt sich. Unser Ziel sozusagen war es von Anfang an, solche Sachen gezielt schalten zu können. Dass wir sagen können, wir wollen den Zucker in die eine Form bringen und von dieser Form holen wir ihn raus in eine andere Form.
Ja.
Aber während ich versucht habe, diese Schaltung aufzubauen für Zucker, habe ich halt festgestellt, dass wir gar nicht viel über die Bewegung als solche verstehen. Also wann fängt er an, sich zu bewegen? Warum fängt er an, sich zu bewegen? Was für Chemie muss ich mit dem Zucker machen, damit ich ihn von der einen Lage in die andere kriege? Das verstehen wir alles noch überhaupt nicht. Und das geht halt schon sozusagen bei den Grundlagen los. Also alleine Methoden zu finden, wie kann ich denn sowas untersuchen? wie kann ich denn etwas untersuchen, das sich bewegt? Wie kann ich einen Zuckerring untersuchen, der sich bewegt? Da fängt das halt schon an. Und da gab es schon etablierte Methoden, aber da sind wir halt auch noch am Arbeiten, dass wir sozusagen da auch weiter an diesem System mitarbeiten, um diese Erforschung von solchen Sachen halt zu ermöglichen, von diesen verschiedenen Formen.
So, das war jetzt viel. Erste Frage, wie ich es verstanden habe, ist es nicht per se Grundlagenforschung, die du angestrebt hast zu machen, aber die jetzt wichtig ist, um das Endziel quasi zu, ja, am Ende quasi das rauszubekommen, was du dir da vorgestellt hast. Und wenn du sagst, biologische Prozesse, stelle ich mir jetzt vor, dass es dann auch wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob unmittelbar oder aber spätestens in einem zweiten Schritt in die Medizin gehen kann, damit man eben da dann mitarbeiten kann jetzt.
Ja, also sicherlich. Also das ist sicherlich auch relevant. Das ist jetzt nichts, was meine konkrete Arbeit betrifft, weil bei uns geht es jetzt wirklich nochmal darum, es ist wirklich Grundlagenforschung. Ja. Es ist das Verständnis dafür zu generieren, warum sich diese Zuckerringe bewegen und wie sie sich bewegen. Und also nur, damit man es einkaufen kann, wenn ich jetzt sage, so Bewegung, dann, jetzt habe ich ja gesagt, man kann eine Hand ballen zum Beispiel. Das machen wir halt so, was weiß ich, im halbsekündlichen Takt oder sowas, kann man eine Hand ballen. Zucker bewegen sich auf einer Skala von einer Milliardstel Sekunden. Das heißt, so schnell schaffen die es, ihre Form zu wechseln. Und das ist halt zum Beispiel schon ein Problem, das wir haben, wenn wir mit Analyse darauf gehen. Also wenn wir jetzt ein analytisches Verfahren nehmen, wir nutzen zum Beispiel NMR-Verfahren. Das ist ein Verfahren, das misst innerhalb von einer Millisekunde. Das heißt, das Ganze bewegt sich 1 Million Mal, wenn wir eine Messung machen. Das heißt, wir kriegen ja sozusagen nur Mittelwerte raus. Also sozusagen eine gemittelte Bewegung. Wir kriegen aber nicht raus, wie genau diese Bewegung aussieht. Von wo geht sie los, wo geht sie hin? Und das ist zum Beispiel auch schon etwas, wofür wir gerade Systeme erarbeiten, mit in Kooperation mit Professor Auer, der kommt vom Max-Planck-Institut für Kohlenforschung. Und der überlegt sozusagen mit uns, wie können wir solche Systeme verbessern, um solche Analytik halt zu machen. Und da geht es halt schon los. Also bis wir jetzt halt bei der Anwendung sind, dauert das noch ewig lange, weil wir müssen halt erstmal wirklich verstehen und begreifen und etablierte Systeme finden, wie wir es untersuchen können. Und dann müssen wir es halt erstmal bewegen können. Also zu sagen, was müssen wir jetzt chemisch machen, damit sich das von der einen in die andere Position bewegt. Und das ist ja auch ein Schritt, wenn wir die Analytik nicht hundertprozentig machen können. Also wenn wir da nicht hundertprozentig sicher sein können, dass wir wissen, wie unser System aussieht. Dann können wir ja auch nicht sicher sein, wenn wir irgendwas modifizieren, ob das auch jetzt wirklich das ist, was wir annehmen. Da geht es halt schon los. Also das wird sicherlich interessant sein, auch mal für medizinische Anwendungen. Aber wir sind halt jetzt sozusagen gerade noch dabei, das Ganze zu verstehen.
Ist ja generell was Schönes in der Forschung, dass man vielleicht jetzt denkt, das könnte irgendwann mal dort in der Anwendung dann hilfreich sein oder dazu kommen. Und am Ende, wenn man dann aber seine Forschung abgeschlossen hat, ergeben sich ganz andere Möglichkeiten, wo es dann zum Schluss zur Anwendung kommt.
Mhm.
Jetzt hast du ganz oft schon gesagt, wenn wir das machen oder wenn wir dann dieses so machen, ich sag gerne, nimm mich doch mal mit in deinen Forschungsalltag. Das kann von heute Morgen beantworte ich 10 Mails und dann mache ich erstmal eine Vorlesung oder wie auch immer. Genau, vielleicht überlegen wir uns deshalb so eine kleine fiktive Reise, wie wir uns vorstellen können, wie du dann in deiner Forschungswelt mit deinem Thema forschst.
Also ich kann ja mal so ein bisschen erklären, wie man jetzt zu sowas kommt. Also mal von der Planungsphase angefangen. Also morgens beginnt natürlich erstmal alles mit dem Kaffee, das ist ja völlig klar. Und wenn man jetzt also Chemie machen möchte oder halt diese Konformation von Zuckern untersuchen möchte, dann fängt man natürlich erstmal mit einer eingehenden Literaturrecherche an. Das heißt, man sucht erstmal, was gibt es schon so für andere Sachen und versucht daraus ein bisschen was abzuleiten. Also es gibt ja auch schon durchaus andere Gruppen, die in den letzten Jahrzehnten daran geforscht haben an solchen Molekülen. Das heißt, da kann man erstmal ein bisschen was lernen und versucht sozusagen nachzuvollziehen, was die herausgefunden haben und das dann aufs eigene System vielleicht zu übertragen. Vielleicht auch nicht. Dann muss man ja auch erstmal auswählen, was möchte ich denn erforschen? Ich habe jetzt immer von Zuckern gesprochen, die halt ihre Konformation ändern. Aber ich habe einen ganz speziellen Zucker, mit dem ich arbeite. Das ist die D-Altrose. Also sowas wie Glucose, Mannose, Fructose kennt man ja. Und wie gesagt, es gibt ganz viele Arten von Zucker und so bearbeite ich halt die D-Altrose. Diese D-Altrose bringt nämlich von Haus aus eine sehr schöne Eigenschaft mit. Und zwar ist sie schon dafür bekannt, dass sie sozusagen diese Form wirklich verändert. Sie ändert sozusagen ihre Ringkonformation permanent. Das ist schon Literatur bekannt. Das heißt, sie stellt ein sehr schönes Modellsystem dar, um eben zu verstehen, wie Konformation funktioniert und wie wir sie beeinflussen können. Das heißt, das war so Punkt 1. Wir brauchen erstmal ein Modellsystem jetzt dafür. Also wir wollen es ja untersuchen. Das heißt, wir haben die Altrose hergenommen, weil die halt gut dafür geeignet ist. Punkt 2 war es jetzt halt, jetzt muss man es erstmal herstellen, die ganzen Sachen. Bei Altrose kommt dazu, ist ein sogenannter seltener Zucker, ist einer, der natürlich nicht vorkommt. den man aber halt, wie gesagt, jetzt als Modellsystem gut nutzen kann. Wenn man den jetzt kauft, dann kosten, ich meine, es war pro Gramm sind es etwa 1200 Euro.
Okay.
Das heißt, das ist nicht erschwinglich. Das heißt, diese Altrose stelle ich aus anderen Zuckern erstmal her. Das heißt, Zucker, habe ich ja gesagt, sind strukturell immer sehr ähnlich und das können wir halt nutzen, um zum Beispiel Zucker auch ineinander zu überführen. Also baue ich aus Glucose Altrose und auch aus Mannose kann ich Altrose bauen. Das ist also der erste Schritt. Das heißt, man muss sich eine Syntheseplanung machen, wie komme ich denn jetzt erstmal zu diesem ersten Molekül? Und wenn man das dann hat, dann freut man sich und sagt, okay, das ist schon mal ein kleiner Meilenstein für mich. Und dann geht es natürlich weiter. Jetzt trägt meine Altrose halt bestimmte funktionelle Gruppen, also so chemische Gruppen, die da halt angehängt sind, die dieses Ganze halt beeinflussen können. Das heißt, diese Bewegung kann vielleicht durch diese Gruppen beeinflusst werden. Und dann haben wir uns das Ganze angeschaut. Jetzt kommt halt dieses Problem, was ich gerade eben schon gesagt habe. Jetzt muss man ja erstmal wissen, wie analysiere ich das Ganze denn? Jetzt haben wir halt unsere Standardanalyse, also NMR benutzen wir, HNMR, Proton-MR, gucken uns da bestimmte Sachen an am Zucker. Also wir können dann bestimmte Gruppen bzw. die Wasserstoffatome können wir adressieren und können uns sozusagen darüber eine Struktur aufklären mit dieser Methode. Und jetzt ist halt das Problem, wie unterscheide ich denn etwas, das sich sehr schnell bewegt und einen Mittelwert gibt, von etwas, das vielleicht ähnlich aussieht wie der Mittelwert? Also man kann sich das vorstellen, wenn man die Hand wieder öffnet und ballt. Und das macht man jetzt in regelmäßiger Geschwindigkeit, so halbsekündlicher Takt. Dann wird sozusagen die gemittelte Bewegung, also das, was in der Mitte als Bewegung da ist, sind die Finger, die irgendwie so senkrecht zur Handfläche stehen. Das ist diese mittlere Bewegungsposition. Das heißt, das ist in so einem Prozess das, was ich sehe in meiner Analytik. Ich messe über 1 Million Bewegungen. Das heißt, das, was in der Mitte nachher rauskommt, ist so die Finger senkrecht zur Handfläche. Aber jetzt kann man ja auch überlegen, gut, jetzt haben wir vielleicht eine Struktur, die bleibt ganz lange in der Handfläche geöffnet. Und jetzt machen wir ganz schnell, nur einmal ganz schnell zu und wieder auf. Zack. Und dann warten wir wieder ein bisschen zu und wieder auf. Und jetzt, wenn wir jetzt die gemittelte Position angucken, die halt entsteht, ist es wahrscheinlich, dass die Finger nur ganz leicht gekrümmt sind. Das heißt, so verändert sich das schon mal dahingehend. Und jetzt müssen wir halt solche Phänomene davon unterscheiden, dass zum Beispiel auch eine Struktur so gekrümmt vorliegt. Und so, das ist jetzt die Frage, wie machen wir das? Wie unterscheiden wir etwas, das sich sehr schnell bewegt, von etwas, das uns vielleicht ähnliche analytische Daten gibt und sich halt eben nicht bewegt? Und das ist schon so die erste Schwierigkeit, die wir da überwinden mussten. Und da haben wir halt eine Kooperation aufgebaut mit Alexander Auer vom Max-Planck-Institut für Kohlenforschung. Denn der begleitet das Ganze theoretisch. Und jetzt wird es halt so richtig, jetzt greifen so verschiedene Sachen interdisziplinär ineinander, weil wir können von unserer Analytik jetzt erstmal nicht unbedingt sehen, ob sich etwas bewegt oder nicht. Aber wenn wir jetzt Herrn Auer fragen oder Alex fragen, wie das Ganze dann aussieht, dann kann er sozusagen die ganzen Energien aller möglicher dieser Bewegung berechnen und kann halt schauen, okay, welche passen denn gut, beziehungsweise welche sind besonders energetisch günstig, welche Bewegungen, welche Molekülstrukturen sind dann entsprechend auch sehr günstig. Daraus kann er dann mathematisch diese spektroskopischen Daten theoretisch berechnen und damit können wir es abgleichen. Das heißt, wir kriegen dann, was weiß ich, wenn wir jetzt eine Bewegung haben zwischen 1 und 2 und wir haben eine 1:1 Mischung, dann wäre unser analytischer Wert 1,5. Und jetzt sagt halt der Alex, alles klar, wir haben halt irgendwie, ich habe gemerkt, das eine ist, 1 ist sehr, sehr günstig und 2 ist sehr, sehr günstig, dann wissen wir, okay, wenn wir 1,5 messen, sind wir wahrscheinlich dazwischen. Wenn er jetzt gesagt hätte, okay, ich habe einen Wert gefunden, 1,5 ist besonders günstig, dann wüssten wir, okay, wir sind direkt auf der Struktur gelandet. Das heißt, wir sind sozusagen in der Mitte, aber es bewegt sich nichts. Und so versuchen wir sozusagen, diese Systeme anzutasten und da arbeiten dann halt Theorien und Experiment miteinander. Und wir versuchen dann darüber zu ermitteln, ob Bewegung vorliegt und wie Bewegung vorliegt und vor allem auch, welche Formen an dieser Bewegung beteiligt sind.
Ja.
Weil das ist auch wieder das Beispiel mit der Hand. Wie gesagt, Handfläche ist gestreckt, Faust ist geballt. Aber wer sagt denn, dass die Struktur von der gestreckten Handfläche losgeht? Es kann ja auch sein, dass die schon angewinkelt ist.
Ja.
Und auch das müssen wir ja erfahren. Also ist ja wichtig, um zu verstehen, wie sich etwas bewegt auf molekularer Ebene, dass wir auch wissen, sozusagen zwischen welchen Formen bewegt es sich. Und ist es halt die gestreckte Hand oder ist es schon eine angewinkelte? Und dafür brauchen wir halt die Berechnung von Herrn Auer.
Der berechnet, wie es wahrscheinlich wäre oder wie es definitiv ist, anhand?
Das ist so ein Wechselspiel, genau. Okay. Also wir fangen quasi damit an, dass er etwas berechnet. Und das ist dann die Hypothese. Mhm. Man sagt, so könnte es aussehen. Und dann haben wir ja zum Glück wieder meine experimentellen Daten,
ja,
womit wir das Ganze dann trainieren können. Sagen, okay, er sagt, ich habe jetzt das und das berechnet. Am wahrscheinlichsten sind die Werte, dass die so und so rauskommen. Dann sage ich, okay, aber ich habe ja die und die gemessen. Und dann kann er sozusagen das Ganze wieder zurückreferenzieren und kann seinem System sagen, wir haben aber das und das gemessen. Schau doch mal, wie sich dadurch dann unsere Landschaft sozusagen zwischen all den verschiedenen Formen verändert. Also welche Formen sind jetzt dadurch am günstigsten? Und damit versuchen wir sozusagen der Wahrheit sehr nahe zu kommen.
Okay. Wenn du dann mit Herrn Auer zusammen etwas herausgefunden hast, kannst du dann sagen, okay, das und das, das war jetzt die und die Position Oder wie kann ich mir quasi vorstellen, was dann bei euch rauskommt und worauf du schließen kannst?
Also zum Beispiel, man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man sich jetzt eine Landkarte einmal vorstellt. Und auf dieser Landkarte befinden sich alle möglichen Formen von der Altrose, die es irgendwie gibt. Und wie ich das gerade eben schon gesagt habe, wenn man sich hinstellt, ist das eine andere Energie, als wenn man sich hinlegt oder sich halt irgendwie hinsetzt. Und das ist eine andere, als wenn man eine Yoga-Pose macht. Und so ist das halt auch da. Das heißt, diese Landkarte wird um Täler und Berge bereichert. Und Berge sind sozusagen, da muss man Energie zuführen, um dahin zu kommen. Das ist die Yoga-Pose, das ist der Gipfel des Bergs. Das heißt, da muss ich Energie reinstecken. Das ist sehr ungünstig für mein Molekül.
Ja.
Und die Täler, das ist halt, wenn ich mich auf die Seite lege und mich halt irgendwie einkuschel oder sowas. Das ist energetisch sehr günstig. Und jetzt haben wir also diese Landkarte, wo alle Formen der Zucker drin sind und diese Information mit den Bergen und mit den Tälern. Und daraus können wir jetzt schließen, welche Formen sind denn die besonders günstigen und dann sozusagen im Hinblick auf die analytischen Daten, welche Formen liegen in dieser Bewegung vor und sind wichtig dafür. Das ist erstmal das, was wir daraus als Aussage ziehen können. Jetzt haben wir aber zum Beispiel auch noch andere Modifikationen am Zucker eingebaut, die teilweise überraschend zum Beispiel mal gar nichts gemacht haben, wo plötzlich eine starre Form rausgekommen ist, wo wir gesagt haben, das hätte sich eigentlich bewegen müssen. Wir haben aber auch im Gegenteil funktionelle Gruppen gefunden oder Gruppen angehängt, wo sich der Zucker plötzlich überraschenderweise bewegt hat, viel mehr, als wir es gedacht haben.
Ja.
Wenn wir das jetzt sozusagen dann am Ende miteinander vergleichen können, können wir Rückschlüsse ziehen, sozusagen, welche Gruppen muss ich denn wie anhängen, damit sich meine Energielandschaft, dieses große Bild, wie verändert. Und daraus versuchen wir, das haben wir noch nicht geschafft, aber daraus versuchen wir über die Zeit halt immer mehr Informationen zu kriegen, dass es irgendwann sich zu einem größeren Ganzen, deswegen Puzzlestein, den ich da jetzt hinreiche, und sich dann hoffentlich zu einem größeren Ganzen ergänzt, dass wir halt wirklich verstehen, wie wir diese Bewegung beeinflussen, durch welche chemischen Gruppen. Und das ist sozusagen das, was wir dann mit dieser Kooperation machen.
Wie lange promovierst du inzwischen?
Also, ja, ist eine gute Frage. Etwas über 4 Jahre bin ich jetzt dabei.
Ja, ich habe schon gelernt, es ist je nach Fachbereich sowieso ganz unterschiedlich, wie lange man promoviert. Also du hast inzwischen Ergebnisse rausgefunden nach 4 Jahren. Lief in den 4 Jahren alles super oder würdest du sagen, da waren auch mal Momente, da wusstest du nicht, ob überhaupt die ganze Frage aufgehen kann oder ob du am Ende überhaupt was schreiben kannst oder keine Ahnung, vielleicht auch nicht ganz so dramatisch. Ich weiß nicht, ich habe auch mehr jemanden kennengelernt, der gesagt hat, also ich komme eigentlich jeden Tag erstmal hin und es läuft nicht, die Geräte und das muss gewartet werden und was auch immer, das ist Normalzustand. Wie ist es bei dir?
Kennst du diese typischen Phasen einer Doktorarbeit? Da gibt es von Mighty gibt's so ein Video.
Nee.
Und die bin ich ganz klassisch abgelaufen.
Okay.
Also es beginnt alles mit einem großen Hoch. Man kommt aus der Masterarbeit, denkt, ja geil, alles hat gut geklappt bisher im Studium. Und jetzt wird mal so richtig aufgeräumt hier mit dem Forschungsfeld. Und jetzt zeige ich mal, was ich kann. Und dann fällt einem erstmal auf, dass man halt gar nicht so viel kann und auch noch gar nicht so viel weiß. Und dann geht man erstmal auf Talfahrt. Also nach diesem anfänglichen Hoch muss man sich da erstmal so langsam wieder rausarbeiten. Und so war es am Anfang auch bei mir. Das Thema... Ich habe es gerade versucht, das zu erklären. Es ist ein bisschen abstrus. Also es ist wirklich sehr, ja, sehr detailliert sozusagen, was wir untersuchen wollen. Und deswegen war es für mich am Anfang auch erstmal schwierig, das zu verstehen. Also sozusagen, wie funktioniert das Ganze? Was für Literatur gibt es dazu? Was will ich denn eigentlich genau herausfinden? Welche Lücken will ich denn damit schließen? Das war am Anfang schwierig bei dem Thema.
Mhm.
Das hat Zeit, also es hat einige Zeit in Anspruch genommen, bis man sozusagen sich darüber klar war, was sind denn sozusagen Zielverbindungen, was brauchen wir denn, um was zu verstehen. Das hat viel Zeit in Anspruch genommen, auch viel Frust, weil man oft auch an den falschen Punkten einfach arbeitet. Also ich habe vorhin zum Beispiel gesagt, ich stelle diesen Zucker ja aus anderen her. Also Altrose stelle ich zum Beispiel aus Mannose her oder aus Glucose. Das sind Mannose und Glucose sind Zucker, die bewegen sich eigentlich erstmal nicht. Altrose ja. Also habe ich gedacht, okay, ich adressiere erstmal die Positionen, die ich sozusagen verändert habe von den beiden Zucker. Also wenn ich von Mannose gehe und zur Altrose, dann verändere ich eine Position und plötzlich bewegt sich der Zucker. Ich gedacht, hey, dann nehme ich natürlich diese Position und funktionalisiere da erstmal und schaue da mal, was da passiert. Da ist aber nie was passiert. Tatsächlich, wenn ich an einer anderen Position funktionalisiert habe, ist was passiert. Aber darauf muss man erstmal kommen und das dauert. Und bis man dann sozusagen das so langsam versteht, wie das Ganze funktioniert, das sind unglaublich viele Versuche. Also ich bin mittlerweile bei über 600 Versuchen, die ich im Labor durchgeführt habe und davon, wenn ich es runterbreche, waren jetzt so wirklich zielführend erfolgreich, wahrscheinlich 50, 40, irgendwie sowas. Und das ist schon, also das kann schon sehr frustrierend sein, gerade im Labor, weil man ist ja auch noch quasi händisch aktiv, man ist den ganzen Tag am Arbeiten, man fängt morgens an, man kippt seine, sozusagen in Anführungszeichen, seine Chemikalien zusammen, aber das meiste erfordert zum Beispiel sauerstofffreie Bedingungen und sowas. Dann wird das schon ein bisschen komplizierter mit der Synthese. dann muss man das alles zusammengeben in den richtigen Mengen. Das muss man sich ausrechnen, muss sich vorher einen Plan machen, was man überhaupt herstellen will. Wo soll das alles hingehen? Man muss sich auch grob vorbereiten, sozusagen, mit dem Molekül fange ich an und da will ich hin. Wie komme ich da eigentlich hin? Das sind dann ja auch teilweise nochmal 10, 15 Schritte, bis ich dann da bin. Und dann merkt man beim 8. Schritt, okay, das funktioniert nicht, jetzt muss ich das nochmal neu planen. Und wie gesagt, dann im Laboralltag, morgens schmeißt man das alles an, dann nachmittags ist dann die Aufreinigung, man muss das Ganze halt sauber kriegen, man muss es von Nebenprodukten trennen, man muss das Ganze aufreinigen, dann muss man das Ganze hinterher noch analysieren und dann stellt man einfach fest, hey, es hat nicht funktioniert. Und das 550 Mal, also das kann schon frustrierend werden, aber man hat dann zwischendurch immer mal so, nach x Versuchen hat man immer mal so ein kleines Erfolgserlebnis. Und dann kann man auf dem halt weiter aufbauen und arbeitet sich dann wieder aus diesem Doktorandental sozusagen langsam wieder nach oben und schafft es dann wieder, sich dafür mehr zu begeistern.
Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, man kann natürlich lachen, wenn man 40, 55 irgendwie so grob erfolgreiche Experimente hatte. Auch das finde ich so interessant, wie unterschiedlich das in den jeweiligen Fachbereichen gehandhabt wird. Hattest du irgendwie dahingehend Unterstützung? Ist es was, was sowieso irgendwie mit dem ersten Tag bekannt gemacht wird? Das sieht so und so aus, wenn das passiert, dann komm zu mir. Oder hast du dir gesagt, okay, wie waren so deine Gedanken?
Also ich muss sagen, zu der Chemie, das ist ganz gut, dass man hat ja viele Kolleginnen und Kollegen, denen es halt ähnlich geht. Also es ist ja nicht nur bei meinem Thema so, dass 550 Versuche da nicht zielführend sind und dann halt die anderen halt gut funktionieren. Und man tauscht sich da natürlich aus und man kann sich da halt gegenseitig volljammern. Das ist immer ganz hilfreich. Was ich anfangs allerdings nicht gemacht habe und was mir halt auch sehr gut tat, ist, sich mit anderen Doktorandinnen und Doktoranden aus auch anderen Fachbereichen einfach mal zusammenzuschließen und mal drüber zu reden, wie es eigentlich in der Doktorarbeit so vorangeht. Weil man gewinnt schnell den Eindruck, wenn man halt gerade am Anfang noch viele Misserfolge einfährt oder sich vielleicht noch nicht ganz so themensicher ist, gewinnt man immer schnell den Eindruck, ich bin der Einzige oder die Einzige, der es so geht. Und das stimmt halt einfach nicht. Deswegen gibt es ja sogar dieses YouTube-Video mit diesen klassischen Doktorandenphasen, die einfach stimmen. Das habe ich am Anfang auch klassischerweise natürlich nicht gemacht und habe mich nicht mit anderen kurz geschlossen und habe gesagt, ich bin der Einzige, bei dem das jetzt alles nicht funktioniert. Das war halt am Anfang nicht so gut. Aber ich habe jetzt so über die Jahre gelernt, dass es halt umso wichtiger ist, sich auch mal bei anderen über den Frust auszutauschen, weil es ist fast egal, aus welchem Fachbereich die Leute kommen. Die Promotion verläuft, wie gesagt, ähnlich. Und das ist immer sehr wohltuend zu sehen, okay, anderen geht es genauso und alle anderen schaffen es auch, also schaffe ich das auch.
Ja, deshalb ist es auch hier im Podcast so ein fester Bestandteil, weil es ja primär ein Podcast ist, der für alle DoktorandInnen da draußen hier am Campus irgendwie ist, eben immer wieder zu hören, okay, neues Thema, trotzdem Herausforderung und eben auch die unterschiedlichen Umgangsweisen. Also das meine ich ja auch, je nach Fachbereich promoviert man vielleicht wirklich alleine. Was gibt es da für unterschiedliche Wege, damit umzugehen? Ist ja auch eine individuelle Sache. Bin ich eine Person, die das braucht, mit Leuten drüber zu reden? Ich würde sagen, wahrscheinlich wäre ich es ähnlich wie du. Oder bin ich eine Person, die sagt, um Gottes Willen, ich muss es irgendwie mit mir ausmachen. Aber wichtig finde ich auf jeden Fall, dass wir hier sagen, wir thematisieren das und sagen nicht, Forschung ist immer purer Erfolg.
Ich kann ja auch nochmal sagen, also ich bin auch, wie gesagt, mit einem ganz anderen Ziel am Anfang gestartet. Es ist dann das, was man sozusagen auf dem Weg zu diesem Ziel findet und sich dann darüber Gedanken macht und sagt, das ist komisch, das verstehe ich nicht und das versteht auch irgendwie noch niemand anderes in der Literatur. Also erforsche ich doch das erstmal. Es gibt ja viel mehr Sinn. Ich muss das ja Schritt für Schritt abarbeiten. Manchmal kommt man ja auch bei diesem Ziel vielleicht gar nicht an, aber hat dafür viele andere interessante Sachen entdeckt, die dann ja auch wichtig sind. Und das gehört ja auch zur Forschung dazu. Also das ist selten, glaube ich, so ein wirklich hart linearer Weg vom Start zum Ziel, sondern meistens ist es schlangenlinig und man guckt halt, was man auf dem Weg findet und versucht dann halt die Lücken zu schließen, damit eben andere dann diese Schritte überspringen können und vielleicht irgendwann beim Ziel dann halt landen.
Also ich fand, dass man das schon im Studium sehen konnte. Natürlich ist es da viel kürzerer Rahmen, aber teilweise hat man dann sich überlegt, okay, das möchte ich in meiner Bachelorarbeit machen, das möchte ich in meiner Masterarbeit machen. Genauso stelle ich es mir vor. Und während man, keine Ahnung, bei dir Experimente gemacht hat oder ich geschrieben habe ich festgestellt, ich bin jetzt irgendwie anders abgebogen, finde ich aber viel schlüssiger jetzt. Gut, dass ich mich sozusagen darauf eingelassen habe und auch nicht so stoisch da jetzt dran festgehalten habe, an etwas, was eventuell auch gar nicht aufgegangen wäre.
Und das ist auch etwas, was man halt lernen muss während der Promotion.
Ja.
Also am Anfang habe ich da auch sehr hart dran festgehalten und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass ich schon Ergebnisse hatte, die eigentlich interessant waren, die ich nur einfach nicht beachtet habe. Und das ist aber, glaube ich, einfach ein Lernprozess. Und ich glaube, man sollte nicht von sich selbst gleich zu Anfang verlangen, dass man das alles schon kann. Das lernt man halt während der Promotion.
Ja. Würdest du denn sagen, Forschungswelt, das bleibt deins? Also wir haben hier so eine ganz spannende Quote. Mehr als die Hälfte der hier zu Gast gewesenen DoktorandInnen sind entweder nicht mehr in der Forschung tätig oder wollen nicht mehr in der Forschung nach ihrer Promotion tätig sein. Wie ist es bei dir? Also möchtest du gerne eventuell deinen Postdoc machen, habilitieren? Postdoc scheint für viele noch interessant. Ich habe auch hier spannenderweise viele, die sagen, auch dieses Wissenschaftskommunikation, das fand ich so interessant, dass ich entdeckt habe, es könnte ja auch ein berufliches Feld sein. Wie ist es bei dir?
Also die Forschung finde ich prinzipiell spannend, aber ich habe auch während der Promotion gemerkt, dass ich gerne in der Didaktik arbeite. Also mir macht es unglaublich viel Spaß, mit den Studis zusammenzuarbeiten, meine Veranstaltung aufzusetzen, mir zu überlegen, wie ich denen was wie beibringen kann und so. Und das da drin bin ich gut aufgegangen während der Promotion. Das hat mir immer viel Spaß gemacht und deswegen sehe ich mich da halt eher. Also ich werde eher versuchen, im didaktischen Bereich später tätig zu werden. Einfach weil es mir so persönlich mehr Spaß gemacht hat dann doch noch. Trotzdem finde ich die Forschung nach wie vor spannend, möchte ich auch nicht ausschließen so als Feld für mich. Aber ich, wie gesagt, ich habe einfach während der Zeit als Doktorand halt festgestellt, dass das viel Spaß macht. Und Viscom ist natürlich auch klasse, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und genau, Bereich Didaktik, so Viscom, manchmal ist das ja so ein bisschen, greift das ja auch mal ein bisschen ineinander sozusagen, wie kann ich etwas gut erklären? Das gehört ja auch, ist ja auch ein Teil der Viscom. Also in dem Bereich möchte ich später tätig werden.
Ich kann ja immer nur wiederholen, dass ich das immer nur aus meinen Fachbereich kenne, wie es dort war. Und da habe ich es nie so kennengelernt, dass dann zu trennen ist Forschung und Lehre. Also wenn ich an der Hochschule bleibe und lehren möchte, muss ich trotzdem in einem gewissen Zeitraum auch irgendwann wieder irgendwas veröffentlichen oder wie auch immer. Ist das bei dir genauso? Kannst du jetzt theoretisch sagen, ich gehe jetzt an Schulen? Ich glaube, das kannst du, wäre gar nicht so einfach, oder?
Ja, es gibt doch einige Chemikerinnen und Chemiker, die einen Quereinstieg an die Schule machen. Also meistens dann als Fachkombination, glaube ich, Chemie, Physik wird gerne genommen. Mhm. Am liebsten würde ich an der Uni bleiben. Ja. Das würde mir am meisten Spaß machen. Da würde ich, glaube ich, auch gut drin aufgehen. Aber Uni-Stellen zu kriegen ist sehr schwer. Das ist auch irgendwie ein bisschen Glückssache. Meine Freundin hat eine Stelle gekriegt, mit der sie sehr zufrieden ist. Aber das ist halt, in der Uni ist es ein bisschen Glück, dass das zeitlich passt, dass es dann von der Bewerbung her gerade passt. Es müssen viele Faktoren zusammenspielen. Quereinstieg an der Schule könnte ich mir prinzipiell auch noch vorstellen. Das finde ich auch nicht uninteressant. Aber ich werde erst mal gucken, ob ich es vielleicht noch schaffe, bei einer Uni unterzukommen. Aber wie gesagt, dann sozusagen im Mittelbau und rein für die Lehre. Also es gibt auch viele Stellen mittlerweile, die wirklich als reine Lehrstellen ausgeschrieben werden, die halt keine Forschung mehr haben. Davon kenne ich auch ein paar Leute, die das machen. Das andere ist dann halt ja auch, gibt es auch, Postdoc, sowas dann halt. Aber es gibt auch reine Didaktikstellen.
Ja, cool. Wie weit bist du denn, also wie kurz vorm Ende bist du? Noch ein Jahr? Du hast jetzt wahrscheinlich schon einige Paper veröffentlicht und dann gibt es am Ende das große Ganze.
Genau, also jetzt ist es hauptsächlich Schreibarbeit. Manchmal kommt man nicht umhin, nochmal festzustellen, dass vielleicht irgendein Molekül doch noch dabei war, dass man gerne die Arbeit aufnehmen möchte und das vielleicht noch keine volle analytische Charakterisierung gekriegt habt. Also bei uns ist das so, wenn wir neue Moleküle herstellen, dann müssen die umfangreicher charakterisiert werden, also quasi neu, meine ich, Literaturenbekannte. Und da kann das schon mal passieren, dass man dann halt irgendwie sagt, okay, das Molekül, das passt doch gut in die Doktorarbeit, da habe ich aber noch nicht alles für. Dann geht man vielleicht noch mal ein, zwei Tage ins Labor und stellt das noch mal her, um das noch mal zu analysieren. Aber ansonsten ist es hauptsächlich jetzt Schreibtischtätigkeit. Gut, nur noch schreiben.
Dann viel Durchhaltevermögen.
Ja, danke.
Vielleicht hören wir uns bald mal wieder. Das ist immer so der Gag, der Running Gag eigentlich hier im Let's Talk Science Podcast, zu sagen, es gibt irgendwann mal so ein Best-of nach, keine Ahnung, 4, 5 Jahren, sich zu gucken, was aus euch allen geworden ist. Vielleicht mal so eine große Runde. Aber erstmal hören wir dich in der nächsten Folge. Ich freue mich auf bis in 2 Wochen. Für all unsere ZuhörerInnen gilt wie immer, wenn ihr Fragen habt, direkt an Clemens, dann findet ihr Clemens Kontaktdaten in den Shownotes. Wenn ihr Fragen an das Graduiertenzentrum habt, findet ihr diese auch in den Shownotes oder ganz einfach über Google Graduiertenzentrum oder Clemens Dütjohann, oder?
Ja.
So, folgt uns gerne, bewertet auch gerne den Podcast. Falls ihr das Bedürfnis habt, euch möchte gerne mal ein Foto von Clemens sehen, dann könnt ihr natürlich auch einfach Clemens googeln oder ihr geht auf die Seite des Graduiertenzentrums, wo man sehen kann, wer du denn bist. Und die letzte Sache, die ich noch erwähnen könnte, wäre sonst auch der YouTube-Channel von der Science Show, weil man da natürlich dich im Imagefilm sieht. Genau.
Bis dann.
Bis dann.
Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.